wir beschäftigen uns jetzt einfach erstmal mit einem einfachen Host-basierten Intrusion Detection. Zum Beispiel, was ganz wichtig ist, sind die Kontrolle der Dateien, die sich auf dem Rechner befinden, die möglicherweise ein Set-UID oder ein Set-DID recht gesetzt haben. Ich habe jetzt hier mal ein kleines Beispiel aufgeführt. Ich kopiere einfach mal als Root die normale Bash-Shell in das große Verzeichnis, nennen Sie dort Bash. Anschließend setze ich das Set-UID-Bit mit U plus S auf diese Bash-Shell, werde zu dem Benutzer, der normalerweise keine besonderen Rechte bei mir auf dem System hat, das sehen wir auch hier vorne, ist im Falle von Root immer der Hash zu sehen und ein normaler Benutzer hat dort üblicherweise das Dollarzeichen. Das weist darauf hin, dass hier Root-Rechte existieren und hier nur die normalen Benutzerrechte. In dem Moment, wo dieser Benutzer jetzt die Bash-Shell aufruft, ändert er nicht seinen Benutzerkontext, aber seine effektiven Rechte werden angepasst. Er hat jetzt die effektiven Rechte von Root. Wenn wir also derartige Programme bei uns auf dem Rechner haben, die Set-UID-Bit oder Set-EID-Bits gesetzt haben, und es gibt eine ganze Reihe davon auf den Rechnern, aus gutem Grund, dann müssen wir diese Befehle überprüfen auf ihre Sicherheit. Wir müssen also überprüfen, benötigen wir diese Befehle, die Funktionalität in dem Moment nötig und kommen neue Befehle dazu. Hat es irgendjemand geschafft, bei uns auf unseren Rechner einen Befehl oder ein Programm einzuschmuggeln in irgendeiner Form, was möglicherweise diese Bits gesetzt hat und was sozusagen als Vektor ausgenutzt werden kann? Also die Person meldet sich als ganz normaler, authentifizierter Benutzer an und kann sich dann eben Administrationsrechte erlangen, indem sie einfach dieses Set-UID-Bit gesetzte Programm ausführt. Wie suche ich nach derartigen Befehlen? Der Find-Befehl, ein Standardbefehl unter Unix, bietet mir die Möglichkeit, in dem gesamten Verzeichnisbaum nach Dateien zu suchen, nach Einträgen zu suchen vom Typ 5, vom Typ F, mit den Rechten größer 6000. Damit werden jetzt alle Befehle aufgezählt, die eben das Set-UID oder Set-DID-Recht gesetzt haben. Und ich kann mir diese Liste anzeigen lassen. Was sind noch so wichtige Befehle bei mir auf dem, Dateien bei mir auf dem Rechner? Die wichtigsten Dateien, die sonst für die Konfiguration meines Rechners relevant sind, befinden sich üblicherweise im etc-Verzeichnis. Und ich kann diese Dateien mir anzeigen lassen mit dem ls-Befehl und der Option a, alle Dateien sehe, selbst die versteckten Dateien, die Dateien, die mit einem Punkt beginnen. Mit der Option i bekomme ich den e-Note der Datei angezeigt. Warum benötige ich einen e-Note? Es könnte sein, dass jemand vielleicht eine neue Datei in dieses Verzeichnis hineinkopiert, mit derselben Größe, vielleicht auch den Zeitstempel exakt genauso setzen kann, aber diese Datei wird sich an einer anderen Stelle befinden, die wird einen anderen e-Note haben. Also ich protokolliere die e-Note, ich protokolliere den genannten Eintrag als Liste, also mit allen Details, die dazugehören, und mit der Option R weise ich den ls-Befehl an, das Ganze rekursiv zu machen und eben alle Unterverzeichnisse auch anzuzeigen. Auf diese Weise bekomme ich jetzt zwei Listen, die ich vielleicht täglich ausführen sollte und bei der täglichen Ausführung dann eben überprüfen sollte auf Differenzen. Also täglich diese langen Listen, diese fünf Seiten, nebeneinander legen und schauen, stimmt das alles? Jetzt wäre Unix nicht Unix, wenn man das von Hand machen müsste. Wie machen wir das automatisch? Denn das ist ja das, was wir wollen. Wenn wir das von Hand machen müssten, dann würden wir das vielleicht eine Woche machen, weil wir vollkommen aufgeregt sind, das ganz toll finden und einen Tag würden wir uns die Mühe machen, aber das macht ja keinen Spaß. Also, automatisch. Wir schreiben uns ein kleines Skript. Dieses kleine Skript erzeugt uns eine Baseline. Das heißt, wir rufen dieses Skript einmal auf und nehmen damit den momentanen Status des Systems auf. Dieses Skript ruft also auf den Befehl usr den find. Anschließend wird nach den Dateieinträgen gesucht mit den entsprechenden Rechten. Hier eine kleine Erweiterung des find-Befehls. Der find-Befehl bietet uns eine Option exec. Und diese Option exec bietet uns die Möglichkeit, für jeden Eintrag, den find findet, einen weiteren Befehl aufzurufen. In dem Fall wird der Befehl ls aufgerufen mit der Option -ail, sodass wir auch wieder hier den e-Note, den Zeitstempel und eben die Dateien angezeigt bekommen und das eben für diese Datei, die find gefunden hat, und die ganze Ausgabe wird in einer Datei geschrieben, setuid, gid, baseline. Das heißt, in dieser Datei befindet sich nachher der Status unseres Systems, welche Befehle die UID und die GID-Bits gesetzt haben. Dasselbe machen wir mit dem ETC-Verzeichnis, rufen den Befehl auf und schreiben ihn weg in eine weitere Datei. Gut. Damit haben wir noch nichts automatisiert. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass automatisch eben kontrolliert wird, ob sich was verändert. Wir rufen wieder dieselbe Zeile auf, also wieder den Feindbefehl, diesen ganzen Optionen, schreiben das Ergebnis aber nicht in der Datei, sondern übergeben das Ergebnis in einer Pipe an den diff-Befehl. Der diff-Befehl ist ein sehr netter Befehl, der uns ermöglicht, zwei Dateien miteinander zu vergleichen. Ursprünglich in erster Linie verwendet worden von Programmierern, die einfach ihren Quelltext in der Versionskontrolle ihres Quelltextes machen wollten. Der diff-Befehl bietet mir aber also die Möglichkeit, einfach zwei Textdateien miteinander zu vergleichen und liefert mir die Unterschiede dieser beiden Textdateien. Ist dabei sehr intelligent, kann also erkennen, ob eine Zeile eingefügt wurde. Und wenn eine Zeile eingefügt wurde, gibt er nur die eine Zeile raus, nicht alle anderen Zeilen, die danach folgen, weil eben alle um eine Zeile verschoben sind. Und diesem diff-Befehl sage ich jetzt, er soll die ursprüngliche Baseline mit, hier dieses Minuszeichen, steht dafür, dass der diff-Befehl diese Datei mit dem vergleichen soll, was er hier über die Standardeingabe geliefert bekommt. Das heißt, diese Zeile gibt uns die Unterschiede raus zwischen dem, was in der Datei setUIDGIDBaseline steht und dem momentanen Status des Systems. Dasselbe machen wir mit dem ETC-Verzeichnis. Gut, das ist jetzt immer noch nicht automatisch. Den letzten Schritt erzähle ich jetzt einfach nur. Ich denke, das kennt jeder. Wir lassen das einfach vom Cron-Dämon regelmäßig ausführen. Das heißt, das erste Baseline-Skript, das wir einmal ausführen, direkt nach der Installation des Rechners, also direkt dann, in dem Moment, wo wir wissen, dass der Rechner sich in einem ordentlichen Zustand befindet. Und dieses Skript lassen wir nun regelmäßig vom Cron-Dämon ausführen. Der Cron-Dämon wird dann dementsprechend die Sachen überprüfen und üblicherweise ja keine Ausgabe liefern, weil sich kein Unterschied ergeben wird zwischen diesen beiden, zwischen dem momentanen Status und dem Inhalt der Dateien. In dem Moment, wo er einen Unterschied erkennt, wird vom Cron-Dämon automatisch die Ausgabe immer als E-Mail an den Auftraggeber des Jobs geschickt. Üblicherweise eben an Root. Das heißt, wir würden in dem Falle, wenn eben eine neue Datei erzeugt wird oder sich nur der Zeitstempel einer wichtigen Datei ändert, eben eine E-Mail bekommen, die uns darauf hinweist, dass sich irgendetwas geändert hat. Und eben auch die E-Mail mit der Information, was sich geändert hat. Die Sache hat noch einen Haken. Ich kann unter Linux eine Datei erzeugen mit einem bestimmten Inode, eine Datei im Nachhinein einen bestimmten Zeitstempel zuweisen und im Grunde eine Datei auch erzeugen mit einer beliebigen Größe, sodass, wenn ich ein wirklich in Anführungsstrichen intelligenter Eindringling bin und davon ausgehe, dass etwas derartiges gemacht wird, mich schützen kann. So schützen kann, dass eben der Root, der eben dieses System betrachtet, nachher nicht den Unterschied erkennen kann. Ich habe es bisher noch nicht erlebt. Bisher bei allen Eindringlingen, die ich auf den Maschinen gehabt habe, war es so, dass man zumindest an dem Datum der Datei erkennen konnte, dass diese Datei neueren Datums war, als sie eigentlich sein sollte, laut Installation. Okay, aber das fehlt hier noch, damit werden wir uns nachher beschäftigen. Was uns im Grunde hier fehlt, ist ein Mechanismus, der noch eine Prüfsumme von den Dateien anlegt. Also von jeder Datei, die interessant ist, eine Prüfsumme erzeugt, diese Prüfsumme in einer Datenbank vorhält und dann hat der Prüfsumme den Inhalt der Dateien überprüfen kann. Nicht nur die Zeitstempel, sondern den Inhalt der Dateien überprüfen kann. Da komme ich später nochmal zu. Gut. Was sind ungewöhnliche Dateien? Ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel von unsichtbaren Dateien. Ich kann unter Linux unsichtbare Dateien erzeugen. Unsichtbare Dateien sind Dateien, die gelöscht sind, aber dennoch geöffnet und noch vorhanden. Das hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen ungewöhnlich an, aber man stelle sich vor, ich habe eine Datei geöffnet und lösche sie gleichzeitig. Dann wird sie aus dem Verzeichnisbaum gelöscht, sie existiert aber noch als geöffnete Datei auf unserem Rechner. Und ich kann in diese Datei auch noch weiter reinschreiben, ich kann mit gewissen Methoden auch aus dieser Datei weiter rauslesen. Das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der häufig genutzt wird von Eindringlingen, um eben Protokolldateien zur Verfügung zu haben. Stellen wir uns vor, wir haben einen Rechner, der hat einen Sniffer laufen die ganze Zeit, einen Netzwerksniffer, der installiert wurde, um die ganzen Kennwörter unseres Netzwerks abzuhorchen. Der muss diese Kennwörter irgendwo erstmal zwischenspeichern, wenn er sie abgehorcht hat, um sie dann möglicherweise auf einen Trigger hin raussenden zu können, an denjenigen, der eben diesen Sniffer installiert hat. Damit das aber nicht auffällt, werden eben derartige unsichtbare Dateien verwendet. Dateien, die eben der normale Benutzer gar nicht sehen kann. Stellen wir uns das kurz einmal vor. Wir machen Folgendes. Wir nehmen den cut-Befehl und weisen den Cache an, einfach von der Standardeingabe zu lesen und in die Datei var-log-protokoll hineinzuschreiben. Anschließend schreibe ich hier dreimal das Wort Test. Drücke Steuerung Z, mit Steuerung Z schicke ich den Cut-Befehl in den Hintergrund und stoppe ihn gleichzeitig. Also der Cut-Befehl läuft noch, das heißt die Datei ist noch geöffnet, aber er befindet sich im Hintergrund und ist momentan inaktiv. Anschließend lösche ich die Datei var-log-protokoll, die Datei, die der Cut-Befehl gerade angelegt hat, um reinzuschreiben. Und wenn ich dann den Befehl lsf verwende, list open files heißt dieser Befehl, ein Befehl, der bei den meisten Distributionen dabei ist, ein sehr, sehr mächtiger Befehl, wir werden gleich noch eine weitere Anwendung für diesen Befehl sehen. Wenn ich diesen Befehl verwende und ihm sage, er soll mir alle Dateien anzeigen, die eine Linkanzahl, das L steht für eine Linkanzahl, für eine Referenz-Counter-Anzahl, also dieses L steht dafür, wie oft diese Datei bei mir in meinem System referenziert wird, wie oft diese Datei in dem Verzeichnisbaum vorkommt. Und wenn ich ihm sage, er soll alle Dateien anzeigen mit einer Linkanzahl kleiner 1, dann sind das alle Dateien mit einer Linkanzahl von 0 nämlich, also alle Dateien, die eben nicht mehr in meinem Dateisystem referenziert werden, dann sehen wir, dass sich hier eine Datei befindet, eine Datei var-log-protokoll, also das hier ist jetzt umgebrochen worden, das gehört normalerweise hier unter dieses Name. Ich habe das ein bisschen größer gemacht, damit man vielleicht in der hinteren Reihe das lesen kann. Wird nicht klappen, ne? Der Raum ist zu groß. Okay. Also wie gesagt, die Sachen sind ja auf meiner Webpage zum Runterladen. Also wir sehen hier, dass eine Datei var-log-protokoll existiert, die im Status hat, die Node 33807, die Number of Links 0, das hat mir dem LSOF-Befehl ja gesagt, da sollen uns alle Dateien anzeigen, die Number of Link 0 aufweisen, die Größe 15 Bytes, auf welchem Gerät es sich befindet und so weiter und so fort, von dem Benutzer-Root mit der Prozess-ID 3687 vom Cut-Befehl angelegt. Gut, das ist ja vielleicht schon mal so ganz nett, aber es wird mir keiner glauben, dass diese Datei jetzt wirklich noch verwendet werden kann für irgendetwas. Also schauen wir uns das einmal an. Ich rufe den Cut-Befehl wieder in den Vordergrund mit dem Befehl FG. Anschließend gebe ich noch zweimal Test ein, drücke wieder Steuerung Z. Also ich habe diese Datei erweitert um 4 Buchstaben T-E-S-T und Newline und nochmal 4 Buchstaben T-E-S-T und Newline sind insgesamt 10 Bytes. Und genau das sehen wir hier. Die var-log-protokoll, die vom Cut-Befehl erzeugt wurde, hat jetzt die Größe 25. Das heißt, obwohl diese Datei gelöscht ist, kann ich weiter in diese Datei reinschreiben. Das Einzige, was fehlt zum Löschen, ist die Tatsache, dass der Cut-Befehl beendet wird. Wenn ich nämlich jetzt den Cut-Befehl nochmal in den Vordergrund hole und dann STRG-D drücke, um den Cut-Befehl zu beenden und LSOF eingebe, sehen wir, dass die Datei nicht mehr existiert. Das heißt, die Datei existiert so lange, wie der letzte Prozess darauf zugreift. Und auch wenn sie gelöscht ist und ich mehrere Prozesse vorher erzeugt habe, die auf diese Datei zugreifen können, lesen oder schreibend, dann bin ich in der Lage noch, obwohl der Verzeichnisbaum, das Dateisystem an sich diese Datei nicht mehr referenziert in irgendwelchen Verzeichnissen, bin ich immer noch in der Lage, auf diese Datei zuzugreifen. Offene Sockets, offene Portverbindung, offene Netzwerkverbindung. Das übliche Werkzeug, was in den meisten Fällen dafür genutzt wird, ist das Werkzeug Netstat. Hier ein Auszug eines Listings von Netstat, das wird man ganz bestimmt hinten nehmen können. Wenn ich es aber größer gemacht hätte, dann wäre das so dumm umgebrochen worden, dass auch die vorderen Reihen nicht mehr hätten erkennen können, was ich meine. Von daher, tut mir leid. Okay, der Befehl Netzwerk A gibt mir die aktiven Internetverbindungen zum Beispiel raus. Hier ist ein kleiner Auszug von meinem Rechner. Wir sehen also, dass dieser Befehl Netzwerk A mir ausgibt, dass auf dem Port 6000 irgendwas horcht, auf dem Port www, auf dem Port smtp, auf dem Port printer, Linux conf, auth, finger, login und shell. Das ist ja sehr einfach. Im Grunde weiß ich ja jetzt sofort, was hier läuft. Ich weiß, SMTP, da läuft irgendwas wie Sendmail. Ist es wirklich Sendmail? Ich weiß es nicht. Es läuft zumindest irgendwas auf dem Port SMTP, das ist der Port 25. Es ist wahrscheinlich Sendmail. Linux-Conf-Port, okay, also da wird wahrscheinlich Linux-Conf laufen. Sicher bin ich mir nicht, aber der Port Linux-Conf wird verwendet. Auf dem Port Linux-Conf meines Rechners horcht irgendetwas auf das Protokoll TCP. Der Port 6000, dafür muss man schon ein bisschen was wissen, damit man weiß, was möglicherweise auf dem Port 6000 horchen könnte. Was mir jetzt also sagt, sind die offenen Ports, der Status dieses Ports, ob dieser Port offen ist im Moment, ob da auf diesen Port gehorcht wird oder ob dieser Port eine Verbindung aufgebaut hat. Was mir der Befehl NetStat aber nicht sagt, was für mich ja viel wichtiger ist, ist, welcher Prozess sich dahinter verbirgt. Wenn ich einen Eindringling bei mir auf meinem Rechner vermute und ich mache mir mein Listing meiner offenen Ports, und das ist ein Rechner, auf dem ein bisschen mehr läuft, dann geht dieses Listing über zwei Seiten. Und dann noch erkennen zu können, was möglicherweise hinzugekommen ist, was nicht hinzugekommen ist und was möglicherweise irregulär hinzugekommen sein könnte, ist sehr schwer. Von daher auch in diesem Fall nicht den Befehl NetStat verwenden, sondern den Befehl LSOF. Der Befehl LSOF bietet mir nämlich auch die Option I und damit zeigt er mir die offenen Internetverbindungen an. Nicht nur die offenen Dateien, sondern die offenen Internetverbindungen. Und hier sehen wir die Portangabe, wie eben, welche Ports offen sind. Wir sehen, was für ein Protokoll gesprochen wird. Wir sehen aber auch, welcher Benutzer den Prozess gestartet hat, welche Prozessnummer sich auf diesem Port befindet und was für ein Kommando diesen Port implementiert. Das heißt, wenn jetzt hier ein Kommando auftauchen würde, das heißen würde Sniffer, dann würde ich natürlich hellhörig werden, auch wenn es auf dem Port 80 laufen würde. Gar nicht mal so sehr zu lachen, denn die meisten Befehle, die also, denen ich über den Weg gelaufen bin, haben irgendwie komische Namen. Das ist ganz witzig, das ist so. Da geben sich die Eindringlinge nicht die meiste Mühe, da sich einen Namen immer auszudenken, der einfach wie Portmap lautet. Weil irgendwie gehört das wieder dazu. Dass man also den Namen auch witzig wählt. Also man muss irgendwie einen witzigen Namen haben, damit man in der Szene was darstellt anscheinend. Gut, das zu dem Erkennen von Dateien und von offenen Netzwerkverbindungen, die auf dem lokalen Rechner existieren. Schauen wir uns die Protokolldienste an, was uns die Protokolldienste helfen können. Um einen Eindringling zu erkennen, warum die Protokolle möglicherweise wichtig sind oder worum wir uns Gedanken machen müssen. Protokolle können grundsätzlich eine wertvolle Hilfe sein, das ist vollkommen klar, nicht nur bei Eindringlingen, sondern grundsätzlich. Einbrecher editieren oder löschen zuerst mögliche Spuren in den Protokolldateien, um so die Entdeckung zu erschweren. Denn in den Protokolldateien wird ja meistens zumindest jede Anmeldung protokolliert. Wir sehen dort also zum Beispiel im Lastblock, wer sich wann angemeldet hat, im WTemp-Log oder im BTemp-Log, wenn es auf dem Rechner existiert, sehen wir falsche Anmeldungen. Es existiert also bei einigen Linux-Distributionen leider Gottes nur eine Datei DTMP. Und wenn die Datei existiert, ich brauche nur ein Touch-Befehl drauf zu machen, im Log-Verzeichnis, dann werden nicht nur die erfolgreichen Anmeldungen protokolliert in der WTMP, sondern eben auch die nicht erfolgreichen Anmeldungen in der BTMP. Und wenn ich eben auf einen Rechner erst einbrechen musste, dann habe ich meistens irgendwelche Spuren in den Protokolldateien hinterlassen. Ich habe vielleicht auch einen Buffer-Overflow verwendet von einem FTP-Dämon, so wie vorletzte Woche Freitag, der Washington University FTP-Server Probleme bekam. Und all diese Sachen machen sich üblicherweise in meinen Protokolldateien irgendwie bemerkbar. Und wenn der Eindringling dann auf dem Rechner drauf ist, dann möchte er natürlich möglichst lange drauf bleiben, möchte einen Quake-Server installieren oder vielleicht einen Chat-Server. Oder den Rechner für einen Stacheldrahtangriff nutzen oder ähnliches. Und aus dem Grunde editiert er dann oder löscht möglicherweise sogar die Protokolldateien, um seine Spuren zu verwischen. Wenn er sie löscht, ist es ein schlechter Eindringling, weil in dem Moment merke ich, dass zumindest irgendwas passiert ist. Wenn ich eine Protokolldatei lösche, dann bedeutet das ja, dass sie nicht mehr da ist und das merke ich ja als Root üblicherweise. Wenn ich das nicht merke, dann bin ich ein schlechter Root. Aber Editieren ist ein bisschen problematisch. Der VI kann zum Beispiel einfach eine offene Textdatei editieren und wieder abspeichern, das stört ihn überhaupt nicht. Das heißt, ich brauche nicht mal den Protokolldämon neu zu starten oder anzuhalten, sondern der VI kann direkt die Dateien editieren und er kann direkt die Zeilen löschen aus den Protokolldateien, die ihn betreffen. Und ich habe im Nachhinein keine Möglichkeit zu kontrollieren, ist diese Protokolldatei unverändert oder nicht. Erste Möglichkeit, Sicherung der Protokolle auf einem weiteren Rechner. Der Syslog-Dämon, der unter Unix üblicherweise eingesetzt wird für die Protokollierung von Systemvorgängen, bietet, wie alles, was unter Unix läuft, Netzwerkfähigkeit. Und diese Netzwerkfähigkeit kann genutzt werden, sodass der lokale Syslog eines Rechners seine Protokolle an einen weiteren Rechner weiterleitet, sodass sie auf diesem Rechner auch gesichert werden. Das heißt, wenn der Eindringling eingebrochen ist auf dem ersten Rechner, dann muss er nicht nur auf diesem Rechner die Protokolldateien editieren oder löschen, sondern muss den Einbruch auf einen weiteren Rechner vornehmen, um auch dort die Protokolle editieren zu können. Wenn ich den weiteren Rechner in irgendeiner Form nochmal extra schütze durch eine eigene Firewall, die vielleicht nur den Protokolldienst durchlässt, dann bin ich damit schon relativ sicher und habe damit meine Protokolldateien dementsprechend geschützt. Eine weitere Möglichkeit bietet die Verschlüsselung der Protokolldateien. Ich könnte möglicherweise, und ich werde gleich einen vorstellen, einen Dämon verwenden, einen Protokolldämon verwenden, der mir die Verschlüsselung bietet. Der mir also eine Möglichkeit bietet, dass die Protokolldateien in irgendeiner Form signiert werden, verschlüsselt werden, sodass ich eine Veränderung der Protokolldateien erkennen würde. Und die Protokolldateien gelöscht werden müssten, um Spuren zu verwischen. Der zentrale Protokolldienst ist der Syslog-Dämon, das hatte ich jetzt schon erwähnt. Protokollierung auf einem Rechner ist vollkommen einfach. So einfach, dass man sich wundert, dass die meisten Leute das nicht machen. Die Protokollierung auf einem anderen Rechner, zum Beispiel einem Rechner, der Mindstorms heißt, dafür benötige ich einfach nur eine Zeile in der syslog-conf, das ist die Konfigurationsdatei meines zentralen Protokolldienstes. Und in dieser Datei brauche ich einfach nur einen Eintrag, der da heißt ...@mindstorms. Damit werden alle Protokollmeldungen, die auf diesem Rechner, der diese Zeile enthält, erzeugt werden und an den zentralen Syslog-Dämon geschickt werden, auch an den Rechner Mindstorms geschickt. Und der Rechner Mindstorms, der Syslog-Dämon auf dem Rechner Mindstorms, ist dann dafür verantwortlich, diese Protokollmeldung in irgendeiner Weise weiter zu verarbeiten, in die entsprechenden Dateien reinzuschreiben und so weiter und so fort. Damit das natürlich funktioniert, muss der Rechner Mindstorms einen Protokolldämon haben, einen Syslog. Und dieser Syslog muss natürlich mit der Option R gestartet sein, damit dieser Dämon auch Remote-Meldungen annimmt. Üblicherweise wird der Syslog, der Protokolldämon, so gestartet, dass er nicht in der Lage ist, Meldungen von anderen Rechnern anzunehmen. Ich muss ihn mit der Option R starten, damit er diese Meldung annimmt. Das ist im Grunde alles, was ich machen muss. Was noch hinzukommt, hier nicht erwähnt, weil es auf allen Distributionen üblicherweise dafür gesorgt, der Syslog-Port, der Port Syslog, UDP 514, muss in der ETC-Services-Datei existieren. Aber das ist üblicherweise immer der Fall. Da habe ich hier nicht aufgeführt. Das Problem, was mir diese Sache erzeugt, ist möglicherweise die Tatsache, dass ich einen Denial-of-Service-Angriff auf den Protokolldämon starten kann. Ein Denial-of-Service-Angriff, in dem ich einfach die ganze Zeit dafür sorge, dass mein Protokolldämon immer nacheinander zwei verschiedene Protokollmeldungen bekommt. Wenn ich immer dieselbe Protokollmeldung an meinen Protokolldämon in höherer Geschwindigkeit schicke, dann merkt der Protokolldämon das. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesehen hat in seinen Protokollmeldungen, steht da Last Messages was repeated so und so häufig. Wenn ich aber immer zwei verschiedene Meldungen nehme, die ich nacheinander irgendwie erzeuge, dann taucht jede Meldung auf im Protokoll. Nacheinander. Und der Protokolldämon ist nicht mehr in der Lage, das zu erkennen. Das heißt, er schreibt seine Protokolldateien in relativ kurzer Zeit sehr, sehr voll. So voll, bis eben die Platte voll ist. Und auch die Netzwerkverbindung natürlich zu dem anderen Protokolldämon, den ich möglicherweise auf dem Rechner Mindstorms mitlaufen habe, wird natürlich sehr stark belastet, weil die ganzen Meldungen auch an diesen Rechner geschickt werden. Und auch dieser Rechner unterliegt dann natürlich einem Denial-of-Service-Angriff. Ist also von daher mit vielleicht ein bisschen Vorsicht zu genießen. Okay. Verschlüsselung der Protokolle. Es gibt einen weiteren Syslog-Dämon, das ist der S-Syslog-Dämon. Eine Open-Source-Implementierung, die ein Protokoll verwendet, das nennt sich PO1. Und dieser Protokolldämon, der noch nicht Standard-Protokolldämon der heutigen Distributionen ist, aber im Internet zum Download existiert, bietet mir die Möglichkeit, eben bestimmte Meldungen mit dem PO-Protokoll zu verschlüsseln. Da ist irgendwie ein Problem im Umsatz gewesen. Bietet mir dann die Möglichkeit, also diese Datei Warlock Messages dementsprechend abzusichern. Also insofern abzusichern, als dass eben eine Veränderung dieser Datei nicht mehr möglich ist, ohne dass ich es bemerke. Dafür muss ich natürlich diesen Secure Syslog installieren, die Syslog-Conf ein wenig anpassen, indem ich eben diese Optionen einfüge. Ansonsten ist die Syslog-Conf Gott sei Dank kompatibel. Das heißt, ich brauche mir keinerlei weiteren Gedanken zu machen. Bietet mir die Verschlüsselung der Protokolle. Gut, weitere Alternativen zu Systemen, die wir bei uns auch üblicherweise auf unseren Linux-Rechnern haben, die mich bei der Intrusion Detection unterstützen können. ist zum Beispiel eine INetD-Alternative. Es gibt einen alternativen INetD. Der INetD ist ja der Superserver, der Internet-Superserver unter Unix. Nicht erfunden worden unter Linux, sondern lange Zeit vorher. Und bietet mir die Funktion, eben für mehrere Dienste die Bindung auf den Port zu übernehmen, sodass sich der Programmierer des Dienstes keine Gedanken darüber machen muss, wie er seinen Port bindet. Den ganzen Code braucht er nicht zu schreiben, das übernimmt der INetD. Darüber hinaus bietet mir der INetD über TCP Wrappers üblicherweise einen zentralen Punkt zur Kontrolle der Authentifizierung, zur Überprüfung der Zugriffe und so weiter und so fort. Der XINetD ist der Extended INetD, eine neue Implementierung, die einige weitere Funktionen bietet, unter anderem weitergehende Protokollfunktionen. Der XINetD bietet mir die Möglichkeit, ohne dass ich irgendwie hacken muss, ohne dass ich irgendwie TCP Wrappers schreiben muss oder ähnliches, direkt die Uhrzeit und die Dauer des Zugriffes zu protokollieren auf diesen Dienst, direkt die Client-Adresse zu protokollieren, den Benutzer zu protokollieren, der auf diesen Dienst zugreift. Das kann zum Beispiel über einen ID-Lookup erfolgen. Und auch natürlich den fehlerhaften Zugriff zu protokollieren. Das ist aber nicht das Einzige, was mir der XINetD bietet. Er bietet mir eine erweiterte Zugriffskontrolle, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu zeigen. Er bietet mir Schutz gegen einige DOS-Angriffe, einige Denial-of-Service-Attacks. Und er bietet, was der INetD auch nicht kann, stellen wir uns vor, wir haben einen Rechner, auf dem möglicherweise sich mehrere Netzwerkkarten befinden, dann habe ich auf diesem Rechner nur die Möglichkeit, mit TCP Wrappers zu sagen, dieser Dienst soll nur auf der einen IP-Adresse horchen. Aber ich kann mithilfe von dem XINetD sagen, dass bestimmte Dienste sich nur an der internen oder an der externen Netzwerkkarte binden sollen. Wie sieht jetzt die Konfigurationsdatei vom XINetD aus? Das ist der einzige Nachteil des XINetDs. Das ist nämlich ganz anders. Die ist inkompatibel zum alten INetD. Hier ein kleiner Auszug, der den Service Telnet betrifft. Und hier sehen wir aber auch gleich, dass der XINetD mehrere Möglichkeiten bietet. Wir haben die Möglichkeit, den Erfolg der Anmeldung zu protokollieren, und zwar dann den Rechner, die Prozessnummer, die Dauer und die User-ID, die eingegeben wurde. Wir haben die Möglichkeit, die fehlerhafte Anmeldung zu protokollieren, auch da die User-ID zu protokollieren, mit der diese fehlerhafte Anmeldung erfolgt ist. Wir können natürlich definieren Socket Files, Protokoll und Port, das ist klar. Wir müssen ihm ja sagen, dass es der Port 23 ist. Wir können die Protokollierung definieren. Hier soll die Protokollierung über den Syslog-Dämon erfolgen. Wir können aber die Protokollierung zum Beispiel in eine Datei schreiben lassen. Wenn wir eine Datei verwenden, können wir, um einen Denial-of-Service-Angriff vorzubeugen, die maximale Größe der Datei definieren, wie groß die Datei maximal werden darf, sodass eben nicht die Platte vollgeschrieben wird. Wir können definieren die maximale Load, die dieser Dienst auf unserem Rechner erzeugen darf. Jeder kennt das Tool Uptime. Das Tool Uptime zeigt mir an, wie groß die momentane Last bei mir auf meinem Rechner unter anderem ist, innerhalb der letzten 15, 10 und 5 Minuten. Und ich kann hier sagen, dieser Dienst darf maximal eine Load von 2,5 erzeugen. Wenn die Load größer wird, ist keine weitere Anmeldung über diesen Dienst mehr möglich. Wir können definieren, zu welchen Uhrzeiten der Zugriff erlaubt ist. Und wie viele Dienste gleichzeitig davon laufen dürfen. Es dürfen maximal hier nur 20 Instances von Telnet laufen. Bietet mir also wesentlich erweiterte Zugriffskontrolle gegenüber dem INetD. Großes Problem, die inkompatible Konfigurationsdatei. Diese inkompatible Konfigurationsdatei ist aber kein Problem, wenn ich einen vorhandenen INetD habe. Es gibt ein kleines Werkzeug dafür. Das baut mir das einfach um. Dem gebe ich die originale INetD, pipe die durch dieses Werkzeug und rausbekomme ich die neue INetD, die eben die alten Funktionen übernimmt und ich muss eben nur die einzige neue Funktion wie Max Load Instances und Access Times aufnehmen. Nebenbei bemerkt, wie wir hier sehen, No Access, TCP Wrappers wird nicht mehr benötigt. Der XINetD ist auch in der Lage, die Funktion von TCP Wrappers zu übernehmen. Ich kann also direkt sagen, welche Rechner zugreifen dürfen und welche nicht. Gut, damit das Ganze jetzt automatisch funktioniert, wir hatten eben schon ein bisschen über den Cron-Dämon gesprochen, um automatische Audits zu machen, hatten wir eben schon gesagt, dass diese Audits per Cron-Job gesteuert werden müssen, in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden müssen, dass eine identische Durchführung gewährleistet sein muss. Warum eine identische Durchführung? Eine derartige Audit, eine Untersuchung meines Systems mit all diesen Methoden, die ich gerade vorgestellt habe, die wir haben, bringt mir nichts, wenn ich das mal so mache, mal in dieser Reihenfolge, mal in jener Reihenfolge, weil dann kann ich im Nachhinein nicht nachvollziehen, warum sehe ich jetzt einen Unterschied? Ist das, weil ich es anders gemacht habe? Ist das, weil ich es einfach anders durchgeführt habe? Oder ist tatsächlich was auf meinem System passiert? Habe ich vielleicht einfach nur die Reihenfolge geändert, meine Vorgehensweise? Oder ist das also sozusagen ein Artefakt, was ich sehe, was ich selbst erzeugt habe, oder ist das tatsächlich eine Änderung? Von daher brauchen wir eine automatische Durchführung. Derartige automatische Audits sollten den Verantwortlichen in irgendeiner Form alarmieren. Wir haben gesehen, dass bei der Steuerung über den Kron-Dämon wir in der Lage waren, eine E-Mail zu bekommen, automatisch, wenn dieser Diff-Befehl eine Ausgabe erzeugt. Wir würden aber auch gerne eine Abwägung der Alarmierung haben. Wir wollen ja nicht morgens um 4 Uhr aus dem Bett geschmissen werden, nur weil jemand versucht hat, sich bei uns auf dem FTP-Server anzumelden und nicht reinkam. Das soll ja nicht zu einer Alarmierung führen, die uns dann nachts aus dem Bett wirft und dazu bringt, zur Firma zu fahren. Die automatische Audits sollen für uns am besten vielleicht auch die Protokolldateien analysieren, weil ich weiß nicht, wer von Ihnen sich schon mal wirklich mit den Protokolldateien beschäftigt hat, wie groß die Protokolldateien in wie kurzer Zeit werden können und dass man eigentlich ganze Tage das verbringen kann, einfach nur die Protokolldateien zu lesen und wahrscheinlich dann trotzdem den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Also wir hätten gerne eine Essenz der Informationsflut, wir hätten gerne in dem Zusammenhang mit diesen automatischen Audits Werkzeuge, die in irgendeiner Form die wichtigen Informationen extrahieren können. Und jetzt schauen wir uns einige Werkzeuge an, die über das hinausgehen, was ich eben vorgestellt habe. Werkzeuge, die ich jetzt erwähnen werde, mit denen wir uns aber nicht weiter beschäftigen werden, weil das auch den Rahmen dieses Vortrags natürlich sprengen würde. Wir haben Werkzeuge, die mithilfe einer Datenbank, in der sich Prüfsummen befinden von diesen Dateien, den Zustand der Dateien bei uns auf dem System kontrollieren können. Ich hatte ja eben bereits erwähnt, dass es nur dann Sinn macht, wenn ich noch zusätzliche Prüfsummen der Dateien abspeichere, eine Intrusion Detection auf meinem Host durchzuführen. Es gibt Werkzeuge wie Tripwire. Tripwire ist das bekannteste Werkzeug an sich, ist eigentlich ein kommerzielles Werkzeug, wird momentan zu Open Source. Wie weit das exakt fortgeschritten ist, weiß ich nicht. Es existiert seit einem halben Jahr diese Webpage. Auf dieser Webpage wird das angekündigt, aber es passiert nichts weiter. Aber man kann sich bei Tripwire momentan eine Version runterladen zum Ausprobieren bei Tripwire.com. Um das einfach mal auszuprobieren. Tripwire ist das fortgeschrittenste System dieser Art sicherlich. Es legt eine komplette Datenbank an aller Verzeichnisse, die für mich interessant sind, die ich konfigurieren kann. Erzeugt von diesen Dateien in dieser Datenbank Prüfsummen, die dann regelmäßig kontrolliert werden und wird üblicherweise über den Kron-Dämon aufgerufen. Wir haben Werkzeuge wie Tiger. Tiger war, glaube ich, im letzten Linux-Magazin nochmal besprochen worden. Wir haben Werkzeuge wie 8, F-Check, Sentinel, Toby, Tripwire und ViperDB, die alle Open-Source-Versionen der Tripwire-Idee darstellen. Weil Tripwire eben eigentlich ein kommerzielles Werkzeug ist, bieten mir diese Werkzeuge Open-Source-Implementierungen derselben Idee, die also alle datenbankbasiert den Rechner überprüfen. Anschließend haben wir noch Werkzeuge zur Analyse der Protokolldateien, die also mir in der Lage sind, meine Protokolldateien automatisch zu analysieren und zu alarmieren. Es gibt einmal das Werkzeug Logcheck und das Werkzeug Swatch, die ganze Zeit also mir nur die Essenz meiner Protokolldateien liefern und mir einen Hinweis geben können, dass in meinen Protokolldateien was passiert ist. Logcheck kommt darüber hinaus mit einer umfangreichen vorkonfigurierten Konfiguration, die in der Lage ist, bereits sehr viele ungewöhnliche Aktivitäten auf meinem Rechner zu erkennen. Wird also, ist von vornherein so konfiguriert, dass wenn irgendwie was kommt mit Logins oder Ähnlichem oder Login Denied, dass es dann eben dementsprechend bereits alarmiert. Alle Werkzeuge sind umfangreich konfigurierbar, sodass sie mindestens per E-Mail alarmieren können, teilweise eben auch per Pager und ähnlichen Sachen. Network Intrusion Detection. Wir haben uns bisher über die Host Intrusion Detection unterhalten. Was ist Network Intrusion Detection? Kurz noch einen Punkt zur Host-basierten, der eigentlich nicht hierhin gehört, aber sich mit dem Netzwerk beschäftigt. Es gibt ein Werkzeug, das nennt sich Port Sentry. Port Sentry ist in der Lage, Port Scans zu erkennen. Also, dass den Versuch, die aktiven Ports auf meinem Rechner abzuscannen und zu erkennen, welche Dienste auf meinem Rechner laufen. Ein Werkzeug, Werkzeuge, die häufig zu diesem Zweck eingesetzt werden, sind zum Beispiel Nmap. Mit der bekannteste Network Mapper, der zur Verfügung steht, Open Source und sehr mächtig. Port Sentry ist in der Lage, grundsätzlich einige Portscans zu erkennen, sicherlich nicht alle. Aber was interessant ist, es kann dynamisch IP-Chains-Regeln aufstellen, um den Rechner, der den Portscan durchführt, zu blocken, zu sperren, sodass dieser Rechner keine weitere Kommunikation mit uns aufnehmen kann, auch nicht über einen Port, der erlaubt ist, auch nicht eine normale Kommunikation aufnehmen kann. Und bietet uns natürlich Protokollierung. Gut, das war noch Host-basiert. Kommen wir jetzt zur Network-basierten Intrusion Detection. Was versteht man unter Network Intrusion Detection? Netzwerkbasiert, Betreiben der Netzwerkkarte im sogenannten Promiscuous Mode und das Mitlesen und die Analyse aller IP-Pakete. Vorsicht, Datenschutz. Nicht leichtfertig verwenden. Bitte nur das, was ich jetzt erzähle, verwenden nach Absprache, mindestens mit der Geschäftsleitung. Wenn bitte, dann irgendwie mit einem schriftlichen Schrieb, dass man das darf. Denn, also mir ist es noch nicht passiert, aber man darf es grundsätzlich eigentlich nicht, weil es unterliegt dem Datenschutz, was die meine Mitarbeiter machen im Netzwerk. Und stellen wir uns vor, ich meine, grundsätzlich kommt da vielleicht kein Problem auf, aber stellen wir uns einfach mal vor, ich dürfte es nicht tun und ich kriege trotzdem mit, dass irgendein Mitarbeiter, um jetzt mal ein ganz extremes Beispiel zu nehmen, Kinderpornografie runterlädt. Wie verhalte ich mich? Üblicherweise müsste ich es melden. Ich dürfte aber die Information gar nicht bekommen, weil ich dürfte ja gar nicht mitlesen, was dieser Mitarbeiter macht. Also für solche Fälle, mir ist es noch persönlich noch nicht passiert, aber für solche Fälle sollte man sich bitte absichern, dass das, was man da macht, erstens erlaubt ist und zweitens, dass jeder Mitarbeiter bei mir im Netzwerk, der sich im Netzwerk befindet, das auch weiß. Also in den USA wird das Ganze noch wesentlich strikter gehandhabt. Da ist es so, dass wenn man zum Beispiel sich an irgendeiner NT-Workstation anmeldet, in einem Unternehmensnetzwerk, kommen sofort zwei Meldungen, die man erstmal wegklicken muss, bevor man anfangen darf zu arbeiten. Erste Meldung, alles was Sie hier machen, wird protokolliert. Wenn Sie das nicht möchten, melden Sie sich bitte wieder ab. Und zweite Meldung, das sieht man auch häufig auf FTP-Servern übrigens. Ne? Ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist. Wenn ich mich auf einen FTP-Server anmelde, dann steht da grundsätzlich, alles was Sie hier tun, wird protokolliert. Wenn Sie es nicht möchten, melden Sie sich bitte wieder ab. Und die zweite Meldung, die kommt, alles, was Sie hier machen, darf nur Unternehmenszwecken dienen und darf nicht privaten Zwecken dienen. Das sind die beiden Meldungen, die üblicherweise kommen. Und das sollte man dementsprechend sich überlegen, wenn man das hier versucht, was ich jetzt hier vorstelle. Okay, ich habe einige Werkzeuge, die mich dabei unterstützen. Ein Werkzeug zum Beispiel ist ArpWatch. ArpWatch ist ein ganz nettes Werkzeug, weil es liefert mir alle MAC-Adressen im lokalen Netzwerk. ArpWatch ist ein Dämon, der die ganze Zeit im Hintergrund läuft und die IP-Pakete auf neuen MAC-Adressen untersucht. Was bringt mir das? Ich sehe das, wenn ein Mitarbeiter seinen Laptop von zu Hause mitbringt und einfach mal reinplackt. Weil es taucht eine neue MAC-Adresse auf. Anhand der IP-Adresse merke ich es vielleicht nicht, vielleicht schaltet er in dem Moment seinen Rechner aus und nimmt die IP-Adresse seines Rechners. Das würde ich deswegen nicht merken. Aber die neue MAC-Adresse fällt mir auf. Ich stelle fest, wenn sich ein Rechner bei mir im Netzwerk befindet, der nicht reingehört. Und wenn ein Rechner mit einer doppelten MAC-Adresse auftauchen würde, dann würde es ja einen Konflikt geben in TCP/IP und auch das würde ich mitbekommen. Okay, zwei weitere Werkzeuge, die ich kurz einmal vorstellen möchte, sind Shadow und Snort. In dem Zusammenhang werde ich auch gleich nochmal auf die Arachnids-Datenbank eingehen, eine freie Datenbank, die bei Whiteheads zu bekommen ist, die bei Whiteheads gepflegt wird, in der sich Fingerabdrücke bekannter, analysierter Einbrüche befinden. Diese Datenbank wird von Snort verwendet. Das sehen wir aber gleich nochmal. Okay, Shadow. Kurz einmal Überblick über Shadow. Shadow ist entwickelt worden von dem Herrn Northcutt. Der Herr Northcutt war bei der amerikanischen Regierung beschäftigt, bei der Navy und sollte für die Navy ein Intrusion Detection System aufbauen, was in der Lage war, sämtliche Standorte zu überwachen. Wir werden uns gleich mit Snort beschäftigen, Snort kann das nicht, Shadow kann das. Shadow ist also implementiert worden mit dem Hintergrund, dass ich mehrere Netzwerke habe, die über Router oder Switches oder sonst wie verbunden sind Und ich möchte in all diesen Netzwerken, die sich vielleicht auch noch lokal voneinander getrennt befinden, ein Intrusion Detection System laufen lassen. Und ich möchte natürlich auch Trends über alle Netzwerke feststellen können, irgendwie analysieren können, die Trends erkennen können. Und er hat von daher ein System geschrieben, das nennt sich Shadow. Shadow basiert auf einem Zentralrechner, der in jedem dieser Subnetze sogenannte Sensoren besitzt. Diese Sensoren speichern die ganzen Pakete, die in den Subnetzen fließen, in einer Datenbank. Und auf Anfrage des Zentralrechners werden diese Pakete dann an den Zentralrechner geliefert. Der Zentralrechner analysiert alle Pakete, kann darüber auch Trends über die Netzwerke feststellen. Wenn ich zum Beispiel hier einen fehlgeschlagenen FTP-Login habe, einen fehlgeschlagenen FTP-Login in diesem Netzwerk oder zwei oder drei, dann mache ich mir da ja keine Gedanken drüber. Wenn ich mal feststelle, dass dieselbe Person, derselbe Rechner, sich gleichzeitig versucht hat, auch in diesem Netzwerk anzumelden, und es überall fehlgeschlagen ist, dann sollte ich mir vielleicht schon Gedanken machen. Und dieses System bietet mir die Möglichkeit, eben größere Netzwerke zu überwachen. Netzwerke zu überwachen, die sich eben zwischen Routern befinden, über Switche gesteuert werden und so weiter und so fort. Ich habe momentan nicht exakt die Homepage von Shadow im Kopf, also ich habe das gestern, dieses Bild gestern noch hier zugemacht zu dem Vortrag. Auf www.securityfocus.com kann man Shadow runterladen, dort gibt es ein zu Shadow. Shadow ist noch nicht Open Source. Shadow existiert ist ein Unix-Code und kommt mit Installationsanleitungen, das letzte Mal, als ich mir angeschaut habe, als ich mir runtergeladen habe, für Solaris als auch für Red Hat. Ich meine, das war Red Hat 5.2, ist aber überhaupt kein Problem, lässt sich also auch auf alle anderen Distributionen einsetzen. Schauen wir uns Snort an. Snort ist wahrscheinlich interessanter für die meisten hier, weil die meisten hier, denke ich mal, eher kleinere Netzwerke zu betrachten haben. Snort, Homepage, www.clark.net, Rösch. Der Herr Rösch hat mit Snort ein Werkzeug entwickelt, was am Anfang relativ einfach war, was aber immer mächtiger wird, eben aufgrund der Datenbank, zu der ich gleich noch was sagen werde. Snort ist, wenn wir einen Rechner haben, auf dem Snort läuft, ist der Rechner in der Lage, alle Pakete, die sich in diesem Subnetz von einem Rechner zum nächsten Rechner befinden, eben mitzulesen im Promiscuous Mode und dann eben zu analysieren auf diese Fingerabdrücke hin. Snort ist per se nicht in der Lage, natürlich Pakete anderer Subnetze zu lesen. Damit es das kann, braucht es eine weitere Netzwerkkarte, die sich in dem anderen Subnetz befindet. Wenn ich hier also nur einen Router habe, ist das für mich der Weg. Wenn das ganze Netzwerk ein gewitchtes Netzwerk ist, dann sehe ich natürlich gar nichts, was von Rechner zu Rechner geht. Wenn ich ein geswitchtes Netzwerk habe, dann bietet mir das aber jeder Switch üblicherweise an. Ich kann bei üblicherweise jedem Switch einen Port in den sogenannten Monitorstatus stellen, also als Monitorstatus konfigurieren, und dann bekommt dieser Rechner alles mit, was sich in diesem geswitchten Netzwerk befindet, was hier passiert. Der Rechner sollte nicht der langsamste sein. Vor allem die Netzwerkkarte sollte nicht die langsamste sein. Gut, was bietet mir Snort an Möglichkeiten? Snort verwendet die sogenannte ARCH-NITS-Datenbank. NITS steht für Network Intrusion Detection. Und in dieser ARCH-NITS-Datenbank sind Fingerabdrücke der üblichen bekannten Buffer-Overflow-Angriffe. Fingerabdrücke der üblichen Port-Scans. Was ist ein Stealth-Port-Scan? Ein Stealth-Port-Scan ist ein Scan, den ich mit einem FIN-Paket mache. Kurz für die Leute, die TCP-IP nicht kennen, TCP-IP ist ein Protokoll, was ein Handshake benötigt für den Verbindungsaufbau. Und die meisten einfachen Firewalls filtern nur SYN-Pakete aus, also die Pakete, die zum Verbindungsaufbau gesendet werden. FIN-Pakete werden üblicherweise durchgelassen. FIN-Pakete sind die Pakete, die normalerweise gesendet werden zum Verbindungsabbau. Wenn also der Rechner die Verbindung beenden möchte, dann muss auch hier wieder ein Handshake durchgeführt werden. Und üblicherweise werden die von den Firewalls durchgelassen, bloß der Rechner, der dann das FIN-Paket bekommt, weiß ja, dass er keine Verbindung aufgebaut hatte zu dem ursprünglichen Rechner und sendet üblicherweise ein Reset zurück. Das heißt, ich kann mit einem FIN-Scan feststellen, existiert auf diesem Rechner eine IP, existiert dieser Rechner mit dieser IP-Adresse oder nicht, denn wenn dort ein Rechner mit dieser IP-Adresse nicht existiert, bekomme ich nichts zurück, und wenn die IP-Adresse existiert, bekomme ich ein Reset zurück. Ein Stealth-Scan. CGI-Angriffe, die üblichen SMB- und NetBIOS-Proben, die verwendet werden, um auf diese Rechner zuzugreifen. Er kann den Fingerabdruck zum Beispiel vom NMAP-Portscanner feststellt und er hat die Fingerabdrücke der üblichen Denial of Service Clients. Distributed Denial of Service, Stacheldraht, war Anfang des Jahres ein Thema, weil auf eBay und Amazon damit die Rechner lahmgelegt wurden. Verwenden üblicherweise ganz witzige Pakete, also zum Beispiel bei Stacheldraht wird in dem einen Paket, mit dem Stacheldraht angestellt wird, das Wort Ficken verwendet. Und auf diesem Text kann man natürlich screen in den Paketen. Ist so. Deswegen war man auch ziemlich schnell der Meinung, dass Stacheldraht aufgrund des Namens von einem Deutschen programmiert sein musste. Also das war, da war das FBI sehr schnell in der Schlussfolgerung. Okay. Snort bietet mir für die Protokollierung jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal den üblichen Syslog. Klar, wir befinden uns ja auf Unix, aber Snort bietet mir auch die Möglichkeit, das ist ganz witzig. Stellen wir uns vor, wir haben ein Netzwerk, wo sich Linux nur als Firewall befindet. Alle anderen Rechner dahinter sind Windows-Rechner. Was bei den vielen Firmen ja noch der Fall ist. Und die Administratoren arbeiten auch üblicherweise auf ihren Windows-Rechnern, nicht auf den Linux-Rechnern. Es bietet mir den Win-Pop-Up via Samba. Ich kann also Snort so konfigurieren, dass wenn irgendwas passiert, ich auf meinem Windows-Rechner einen Pop-Up-Box bekomme, via Samba, und in dieser Pop-Up-Box steht die Meldung drin, dass sich was getan hat. Und, last but not least, ein sehr, sehr, sehr schönes Feature. Ich kann, weil, wie gesagt, das Ganze ist die ganze Zeit nur ein Rennen gegen die Zeit. Es geht immer nur darum, wer ist schneller, ich mit meinem Intrusion-Detection-System oder der Einbrecher. Ich kann ein automatisches Update per Cron fahren von der ARPANET-Datenbank. Snort kommt mit einem Werkzeug, das nennt sich Snort Update, und bietet mir die Möglichkeit, automatisch auf der Datenbank nachzuschauen, ob sich dort was geändert hat, ob zusätzliche Einträge hinzugekommen sind, die Datenbank runterzuladen, lokal zu speichern, mit einer E-Mail zu schreiben, dass ich Snort beenden muss, die Datenbank kopieren muss und neu starten. Das muss ich momentan noch vorhanden machen, oder muss ich mir selbst ein Skript schreiben. Das macht dieses Werkzeug noch nicht, aber es alarmiert mich eben, wenn die Datenbank erweitert wurde, um neue Fingerabdrücke. Offensiver Einsatz des NITs. Kurz einmal noch eine andere Funktionsweise von NITs, wofür man NITs noch einsetzen kann. Network Intrusion Detection. Ich kann NITs einsetzen für die sogenannte passive Kartierung von Rechnern. Ich habe häufig das Problem, ich befinde mich in einem größeren Netzwerk und ich weiß nicht ganz genau vielleicht, was meine Benutzer tun. Ich weiß nur, dass irgendwie das Netzwerk momentan vielleicht ein bisschen zu bestimmten Uhrzeiten sehr hohe Last anzeigt. Und ich habe irgendwie noch nicht die Möglichkeit gefunden, herauszufinden, was Sache ist, weil es vielleicht immer nur nachts passiert oder sowas. Und ich würde gerne wissen, was hier los ist. Dann kann ich natürlich immer einen aktiven Scan machen. Ich kann NNAP nehmen und versuchen, die Ports abzuscannen und zu schauen, läuft irgendwo ein Dienst, den ich nicht kenne, den ich selbst installiert habe. Aber habe damit gewisse Probleme, denn zum einen gibt es vielleicht Rechner in meinem Netzwerk, die nur ganz selten laufen, die nur eine ganz niedrige Uptime haben. Vielleicht immer eben nur nachts für eine Stunde angestellt werden, weil ich dann tagsüber mit NNAP scanne, kriege ich die nicht raus. Da kann ich zum Beispiel ein Werkzeug einsetzen wie UpWatch, was mir dann die MAC-Adresse meldet, in dem Moment, wo der Rechner sich ins Netzwerk einhängt und kommuniziert. Oder ich habe vielleicht Dienste, die eine kurze Zeit aktiv sind. Stellen wir uns vor, jemand lässt nur nachts von 12 bis um 2 einen Quack-Server bei uns laufen, um von außen darauf zuzugreifen. Auch da habe ich dann Probleme, das tagsüber zu erkennen. Oder Dienste, die einen Trigger benötigen. Stellen wir uns vor, zum Beispiel eben diese ganzen Distributed Denial of Service Clients, die eben zunächst einmal einen Trigger benötigten in Form von ICMP, dass sie eben irgendjemand anderen angreifen sollen. Wenn die nicht aktiv sind und ich weiß, wie der Trigger auszusehen hat, dann kriege ich diese Dienste nicht raus. Und der letzte Punkt, üblicherweise sind diese Network Intrusion Detection Systeme unsichtbar für andere Rechner. Das heißt, wenn ich das laufen lasse, um eben die Dienste auf anderen Rechnern damit zu kartieren, denn ich bekomme ja dann alles mit, was über Nacht läuft auf meinem Rechner, wenn ich ein NITs laufen lasse. Ich bekomme also mit Rechner mit niedriger Uptime, ich bekomme Dienste mit, die nur kurze Zeit aktiv sind und Dienste mit, die einen Trigger benötigen, wenn sie dann getriggert werden. Und das Ganze erfolgt eben eigentlich unsichtbar für andere Rechner. Andere Rechner können das nicht mitbekommen, dass ich eben im Moment das Netzwerk abhorche, dass ich eben in diesem Netzwerk rumsniffe. Es gibt ein Werkzeug, das behauptet, es zu können, das ist das sogenannte Werkzeug Anti-Sniff. Anti-Sniff ist programmiert worden von Loft. Internet ist ein Werkzeug, was versucht herauszufinden, ob sich auf einem Rechner ein Sniffer befindet, in Abhängigkeit der Antwortzeit dieses Rechners. Also wenn ich einen Sniffer drauf habe, muss dieser Rechner natürlich ein bisschen länger die ganzen Sachen bearbeiten und so weiter und so fort. Der TCP-IP-Stack ist ein bisschen anders konfiguriert. Und das versucht Antisniff zu detektieren. Funktioniert auch nicht in allen Fällen. Von daher eigentlich unsichtbar für andere Rechner. Es gibt inzwischen auch Anti-Anti-Sniffs. Antisniff ist übrigens ein Werkzeug für NT auch. Für NT und für Unix. Und damit kann ich die üblichen modernen die üblichen Netzwerkscanner, die so bis vor einem halben Jahr zumindest auf dem Markt waren, alle erkennen fast. Wenn also jemand der Meinung ist, dass vielleicht ein anderer Benutzer einen Sniffer installiert hat, einen Sniffer, um vielleicht mein Kennwort abzuhorchen, man muss sich daran erinnern, wie viele Kennwörter im Klartext über das Netzwerk gehen. Also alles, was irgendwie Telnet, POP, IMAP, www und sonstige Proxy-Authentifizierung, all diese Authentifizierungen gehen ja üblicherweise im Klartext über das Netz. Wenn ich also glaube, dass das vielleicht ein Benutzer gemacht hat, kann ich mit diesem Werkzeug versuchen, diese Rechner herauszufinden, zu detektieren. So, jetzt noch ein Punkt, der eigentlich wahrscheinlich für Sie uninteressanter ist, aber um einfach nur zu zeigen, was man damit auch noch machen kann. Ich kann auch andere Netzwerke kartieren, wenn ich dafür sorge, dass die Pakete durch das eigene geroutet werden. Stellen wir uns vor, die Bundesrepublik Deutschland würde intern, landintern oder vielleicht auch nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern die Russland, würde intern die eigene Netzwerkverbindung extrem aufbauen. Und so aufbauen, dass diese Netzwerkverbindungen super schnell werden würden im Vergleich zu den Netzwerkverbindungen in den Ländern drumherum. Dann würden die Router üblicherweise ja die schnellste Route wählen. Das Internet ist ja ein System, was selbst eben die schnellsten Routen discovern kann, herausfinden kann und so weiter und so fort. Und wenn ich also zum Beispiel jetzt in Deutschland die schnelle Routen erzeugen würde, dann würde ich die Netzwerke in den umliegenden Ländern kartieren können und sehen können, wo welcher Dienst läuft, weil die Pakete ja über mein Netzwerk laufen und nicht mehr entfernen. Wenn ich also ein großes Haus habe, in dem sich mehrere Subnetze befinden, dann muss ich nur sehen, dass eben vielleicht eine weitere Route in einem anderen Subnetz existiert, was dann möglichst schnell ausgelegt wird, mit schnellen Wegbauen oder sonst was. Plötzlich gehen alle Pakete über das eine Netz, wenn ich selbst konfigurierende Route habe und kann da eben alles mitlesen, was überhaupt passiert. Offensiver Einsatz des NIFs. In Russland gibt es sowas. Okay. Also es ist bekannt. Leider Gottes sind sie auch noch nicht ganz so schnell, dass sie alles mitkriegen, was sie mitkriegen wollen. Leider Gottes für die, Gott sei Dank für uns. Letzter Punkt, den ich jetzt hier vorstellen möchte, ist eine ganz andere Vorgehensweise. Das LITS, Linux Intrusion Detection System. Dieses LITS ist eine neue Implementierung, die versucht, das Ganze im Kernel anzugehen. Also die Implementierung der Intrusion Detection im Linux-Kernel unter der Verwendung von sogenannten Capabilities. Der Linux-Kernel bietet mir seit einiger Zeit die Möglichkeit, Capabilities zu verwalten. Capabilities sind sozusagen Root-Rechte. Ich kann also die Root-Rechte noch einmal feiner konfigurieren. Üblicherweise geht man ja davon aus, unter Linux-Root darf immer alles. Mit Capabilities kann ich das aber einschränken. Und LITS erweitert den Linux-Kernel um diese einfache Konfiguration der Einschränkung. Bietet mir also ein Kernel-Patch mit folgenden Features. Ich kann den Zugriff auf Dateien beschränken. Ich kann also zum Beispiel bestimmte Dateien, ich weiß nicht, vielleicht ist es bekannt, es gibt unter Linux das Flag Immutable für Dateien, was ich setzen kann. Aber genauso wie ich das setzen kann, kann ich es auch wieder wegnehmen. Aber wenn ich das Flag Immutable setze und anschließend mir die Capability nehme, das Flag Immutable wieder zu deaktivieren, dann kann ich es nicht mehr entfernen. Dann ist die Datei etc/pass/wd gesichert, so gesichert, dass sie nicht mehr verändert werden kann, selbst wenn ich root bin. Ich kann die System- und Netzwerkadministration beschränken. Zum Beispiel den Befehl ifconfig deaktivieren, indem ich den Zugriff auf die Netzwerkkarte, die Konfiguration der Netzwerkkarte deaktiviere. Ich sage also mein Linux-System, nachdem es gebootet hat und hochgefahren ist, so, und ab jetzt darf keiner mehr die IP-Adresse ändern. Punkt. Oder die Netzwerkkarte in den Promiscuous-Mode schalten. Ich kann den Zugriff auf bestimmte Geräte beschränken. Root darf ja üblicherweise auf alle Festplatten zum Beispiel zugreifen. Könnte mir auch den Masterboot-Record verändern. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte nicht mehr, dass auf die Festplatte HDA zugegriffen werden kann. Ich nehme Root die Capability und Root kann damit auch nicht mehr auf den Masterboot-Record zugreifen oder auch auf den Speicher. Auf DevKCore, das ist natürlich falsch, sondern ProcKCore heißen, sorry. Also auf ProcKCore zugreifen. Und damit, mit diesen Capabilities bin ich in der Lage, einen verkrüppelten Rechner zu schaffen, auf dem Root keine Rechte mehr hat. Ich konfiguriere den Rechner einmal, sodass er funktioniert, und danach nehme ich Root im Grunde fast alle Rechner und ich habe einen verkrüppelten Root. Litz bietet mir begrenzt die Erkennung eines Passkeys. Kann also begrenzt erkennen, wenn auf mehrere Ports zugegriffen wird. Das ist aber nur eine begrenzte Erkennung, sollte man nicht als, als echten Port-Scanner-Erkenner ansehen momentan. Und bietet mehrere Reaktionen. Kann also zum Beispiel den verletzenden Benutzer abmelden. Wenn ich also zum Beispiel einen Root habe, der dann doch versucht, die IP-Adresse zu ändern, kann ich dafür sorgen, dass der in dem Moment sofort abgemeldet wird. Punkt. Sprich, wenn ich einen Buffer-Overflow-Einbruch habe, der dazu führt, dass diese Person Root-Rechte bekommt, und er versucht dann einen Trojaner zu installieren, indem er eben eine Datei verändert, wird er bei der Installation des Trojaners bereits abgemeldet. Der Dämon, der für den Buffer-Overflow verantwortlich war, läuft nicht mehr und er kann nicht nochmal rein. Ich kann eine E-Mail an Root schicken lassen und ich kann natürlich, wie immer, durch den Syslog protokollieren lassen. Die Administration dieses Systems ist natürlich jetzt ein bisschen knifflig. Wenn ich als Root keine Rechte mehr habe, wie will ich dieses System administrieren? Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann ein Kennwort, ein RIPMD-Kennwort definieren und mit diesem Kennwort bin ich in der Lage, auf dem laufenden System die Capabilities wieder anzuschalten. Dieses Kennwort ist ein sehr, sehr, sehr starkes Kennwort, wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht zu knacken, aber wem das auch nicht genügt, der kann auch beim Neustart die Capabilities abschalten. Dafür muss ich den Rechner aber neu starten, das heißt, es ist nicht über das Netzwerk möglich. Gut, Litz gibt es übrigens zum Download bei www.litz.org. Jetzt abschließend zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, über die ich mir Gedanken machen sollte auf einem Linux-Rechner. Ich weiß nicht, wer von StackGuard gehört hat. Buffer Overflows sind die größten Sicherheitslücken auf Unix-Rechnern. StackGuard ist ein Compiler, ein gepatchter GNU-C-Compiler, der in der Lage ist, bei der Kompilierung von Dämonen, von Diensten zum Beispiel, Code einzubauen, der Buffer Overflows fast unmöglich macht. Die Dienste stürzen zwar noch ab, teilweise kann man sogar verhindern, dass ein Buffer Overflow überhaupt möglich ist, aber zumindest ist nicht mehr die Ausführung von Fremdprogrammen möglich mit Hilfe des Buffer Overflows. LibSafe ist eine Bibliothek, die eben genau diese Löcher in den Bibliotheken, die wir bisher immer hatten, schützt oder füllt, sodass wir eben mit LibSafe eine Bibliothek haben. Wenn wir unsere Programme gegen LibSafe linken, werden die Buffer Overflow Löcher in den Bibliotheken gefüllt oder verhindert. Und es gibt einen sogenannten Open Wall Linux Patch. Dieser Open Wall Linux Patch ist in der Lage, die Stacks, die üblicherweise für den Buffer Overflow genutzt werden, so zu schützen, dass auf diese Stacks kein Code ausführbar ist, sodass eben vielleicht der Dienst noch abstürzt, aber die Ausführung von Fremdcode verhindert wird und damit eben ein Einbrechen, das Ausführen von Fremddateien verhindert wird. Alles Sachen, die man eigentlich, wenn man sich hier die Adresse nicht notieren sollte, einfach auf FreshMeet finden kann. Nichts Besonderes. Fazit. Kommen wir zum Fazit meines Vortrages. Wir haben uns in diesem Vortrag eine ganze Menge angeschaut und sollten mitbekommen haben, dass Intrusion Detection im Grunde keinen Schutz bietet. Ich habe ja die ganze Zeit nur darüber gesprochen, dass ich den Eindringling erkennen muss. Nicht, dass ich den Eindringling unbedingt vor der Tür halten möchte, ich möchte es erkennen. Also Intrusion Detection bietet keinen Schutz. Sie erlaubt die Erkennung eines Angriffes bei Versagen aller anderen Sicherheitssysteme. Das deutet aber auch an, dass ich andere Sicherheitssysteme benötige. Ich benötige Firewalls, ich benötige grundsätzlich sicher konfigurierte Dienste. Und wenn ich diese Dienste implementiert habe, dann erlaubt mir die Intrusion Detection die Erkennung eines Angriffes bei Versagen der anderen Sicherheitssysteme und auch das Erkennen des Eindringlinges und in vielen Fällen ermöglicht sie mir das Erlernen des Vorgehens des Angreifers und die Verbesserung der Sicherheitssysteme im Anschluss. Also in vielen Fällen kann ich, wenn ich meine Protokolldateien gut studiere, wenn ich sie gut gesichert habe, wenn ich ansonsten eben mir genau anschaue, was auf diesem System passiert ist, erkennen, wie der Angreifer vorgegangen ist, erkennen, welcher Dämon verwendet wurde für den Angriff, weil mir die Protokolldateien eben das Abstürzen zum Beispiel des Dämons mitteilen, und im Anschluss dann eben Verbesserung meiner Sicherheitssysteme. Ich kann mir dann eben überlegen, was kann ich dagegen tun? Kann ich den Dämon austauschen gegen eine sichere Variante? Kann ich Firewall-Regeln aufbauen, die den Zugriff auf diesen Dämon vielleicht gar nicht zulassen oder nur unter bestimmten Bedingungen zulassen? Ich kann also meine Systeme verbessern. Ich kann aus dem Angreifer lernen. Und letzter Punkt, wenn ich eine Firewall habe, eine Firewall, die eine DMZ aufweist, dann ist es wichtig, viele Leute würden die Intrusion Detection vielleicht nur in die DMZ reinstellen. Dann ist es aber wichtig, nicht nur die DMZ zu beobachten, die demilitarisierte Zone zu beobachten, sondern auch das interne Netz zu beobachten. Da in der DMZ werden natürlich nur die Angriffe mitprotokolliert und erkannt, die eben in der DMZ auch tatsächlich stattfinden. Aber man kann davon ausgehen, dass in Abhängigkeit des Netzwerkes und der Betreiber oder der Mitarbeiter, die man in diesem Netzwerk hat, 20, 30, 40% der Angriffe gar nicht von außen kommen, sondern von innen. Ich habe zum Beispiel einmal einen Mitarbeiter gehabt, das war in einer NT-Domäne. Dieser Mitarbeiter hat eine Datei aus dem Internet runterladen wollen und dann abgespeichert. Und ich kriege dann dem Abend 10 E-Mails. Benutzer Max hat eine Datei runtergeladen, in Quarantäne geschickt vom Virus-Scan und abgespeichert auf diesem Laufwerk, auf jedem Laufwerk, hier und dort. Ich bekam die Meldung 10-mal, dass er versucht hat, ein Virus runterzuladen. Und dann habe ich nachher mit ihm gesprochen. Er meinte mir, ja, er wüsste, dass es ein Virus sei, aber er wollte ihn einfach mal ausprobieren. Und wenn man solche, und er hätte sich dann auch schon gedacht, dass das möglicherweise der Virusscanner sei, weil er wusste, dass ein Virusscanner läuft im Netzwerk, dass das der Virusscanner sei, und deswegen hat er eben versucht, es überall abzuspeichern. Mal auf der Diskette, mal auf dem File-Server, mal auf dem eigenen Rechner, mal auf dem anderen Rechner, um einfach mal zu gucken, ob dieser Virusscanner überall eben auch wirkt. Und wenn man solche Mitarbeiter hat, dann braucht man keine Eindringlinge mehr von außen. Und aus dem Grunde sollte eben eine derartige Lösung, eine derartige Intrusion Detection nicht nur eben versuchen, Angriffe von außen zu beobachten, sondern eben auch Angriffe, die von innen kommen. Eben der Versuch, auf irgendwelche Webserver draufzukommen, mal in das E-Mail-Verzeichnis des anderen Mitarbeiters reinzukommen, sich einfach mal auf dem Rechner anzumelden, mal zu schauen, was der so alles dann gespeichert hat und solche Sachen. Man glaubt gar nicht, wie häufig das eigentlich vorkommt. Okay, und als letzter Punkt, sinnvoll ist natürlich die Kopplung der Intrusion Detection mit der Firewall durch eine dynamische Regelanpassung. Also, wie zum Beispiel Port Sentry das schon so ein bisschen macht, in Abhängigkeit des Port Scans. Wir haben also beim Port Sentry die Möglichkeit, die IP-Chains-Regeln aufzusetzen. Es gibt in dem Moment, oder im Moment aber noch keine Open-Source-Lösung, die mir das gescheit bietet. Da ist momentan eben noch, wenn man auf Open-Source-Werkzeuge setzt, Handarbeit angesagt. Das heißt, eben die Tatsache, dass mein Intrusion Detection System sagt, Moment, von diesem Rechner erfolgt ein Angriff, dann soll die Firewall sofort eben die gesamte Kommunikation mit diesem Rechner oder vielleicht mit dem ganzen Subnetz einstellen. Das gibt es noch nicht. Das ist momentan noch Handarbeit. Dafür sind Handskripte gefragt. Ist aber im Grunde relativ einfach, weil ich natürlich mein Intrusion Detection System an Protokolldateien hängen kann. Die Protokolldateien kann ich mit Logcheck oder Swatch auswerten lassen. Aufgrund dieser Auswertung kann ich mit Geräten mir die entsprechenden IP-Adressen rausholen und dann automatisch die Firewall eben aktivieren. Aber das sind nur Skripte, die ich schreiben muss. Und damit möchte ich gerne schließen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Fragen sind, stehe ich jetzt für Fragen zur Verfügung. Vollkommen klar. Also hier kam gerade noch der Hinweis, dass die dynamische Regelanpassung natürlich mit Vorsicht zu genießen ist im Falle von Denial-of-Service-Angriffen. Denn zum einen besteht die Gefahr, dass man sich alles zumacht. Zum anderen, gerade bei Distributed Denial-of-Service-Angriffen ist es natürlich so, dass die Rechner, die die ausführen, in Wirklichkeit nicht die Rechner sind, die verantwortlich sind dafür. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr eben dreimal Stacheldraht und Trino und ähnliches bei uns auf den Rechnern. Und wenn dann die Uni Münster dicht gemacht worden wäre aus dem Grunde, wäre das sicherlich nicht im Sinne des Administrators gewesen. Korrekt. Weitere Fragen? Mit dem Nachnamen kann man den lesen? Spenneberg. Ist aber auch in den Unterlagen drin. Also www.spenneberg.de. Bitte. Weitere Fragen? Keine. Ja? Dann habe ich wieder vollen Zugriff. Aber ich kann auch in dem Kernel, den ich mit Litz gepatcht habe, mir die Capabilities anschalten. Ja?
Dieser SSLOG-D erzeugt ja jetzt Logfiles, die verschlüsselt sind. Wie kann ich die lesen? Ich gehe mal auch davon aus, dass es gegen JSP ist.
Die Werkzeuge sind dabei. Ich kann zwei Sachen machen. Ich kann signieren, ich kann verschlüsseln. Kannst du noch fragen? Weitere Fragen? Gut. Ich bedanke mich recht herzlich und viel Spaß noch heute.
Ja? Von mir,
ja?
Da ist dir